Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zur Ostersonntagsfolge von Sportfreunde. In der heutigen Folge begrüße ich Leo Jonathan Tessmann. Leo war lange Zeit Nachwuchsfußballer bei der Hertha BSC in Berlin, doch der Sprung ins Profitum war ihm vergönnt. Heute studiert er Medizin und beschäftigt sich bei der Hertha mit dem Nachwuchsfußball in Deutschland und hat sogar schon ein Buch darüber geschrieben. In der Folge sprechen wir unter anderem über seinen beruflichen Weg und unterhalten uns auch ausführlich über den Nachwuchsfußball in Deutschland und seine Herausforderungen. Eine sehr interessante Folge, Sportsfreunde, erwartet euch. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Leo Jonathan Tessmann habe ich im September 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Leo, herzlich willkommen bei Sportsfreunde hier in meinem Podcast. Mega cool, dass du dir Zeit nimmst, hier dabei zu sein und ein bisschen über dich und deinen Beruf und deinen Werdegang zu erfahren. Du arbeitest bei der Hertha im Nachwuchsbereich, bist aber auch nebenbei, also therapeutisch, therapiemäßig unterwegs. Jetzt mal ganz grundsätzlich am Anfang, was hat dich zum Fußball getrieben?
Ja, hey Mirko, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute ein kurzes Gespräch mit dir aufnehmen zu können. Was hat mich zum Fußball gebracht? Wie bei so vielen, glaube ich, schon bereits als Kind irgendwie die Faszination des Fußballs erlebt und glücklicherweise auch so begabt beziehungsweise talentiert gewesen, dass ich lange diesen Traum des Fußballprofis leben durfte. Ich habe über 10 Jahre in Nachwuchsleistungszentren gespielt in Deutschland, also bei Hertha BSC und dann später auch beim FC Hansa Rostock. Und habe halt versucht, in den Profifußball zu kommen. Das ist mir leider nicht gelungen, aus den verschiedensten Gründen. Und in dieser Zeit hat sich ein ziemlicher Cocktail aus Leidenschaft und Unzufriedenheit gebildet, der mich am Ende dazu gebracht hat, dann auch über meine Spielerkarriere hinaus mich dem Nachwuchsfußball zu widmen. Und das mache ich in den letzten Jahren auf verschiedene Art und Weisen. Also ich bin auch so eine Art ewiger Student. Ich habe erst Sport studiert nach meinem Abitur, habe dort einen Bachelor und Master gemacht, studiere jetzt noch Medizin. Deswegen auch so diese therapeutische Arbeit. Ne? Also das ist für mich auch eine riesen Faszination, der menschliche Körper, der menschliche Organismus. Und ich habe als Sportwissenschaftler oder während meiner Zeit als Sportstudent habe ich als Athletiktrainer gearbeitet, auch im Nachwuchsfußball. Und da einfach gemerkt, dass ich gern mehr über die Physiologie und Biochemie des Körpers erfahren möchte. Und deswegen nochmal der Schritt ins Medizinstudium, ein wirklich sehr gewagter Schritt, weil das Studium doch sehr anspruchsvoll ist und auch sehr lang geht. Aber das Studium neigt sich so langsam dem Ende. Und nebenbei arbeite ich eben noch bei Hertha, nebenberuflich als Trainer im Kleinfeldbereich, wobei ich aber nicht an einer Mannschaft dran bin, das lässt das Studium nicht zu im Alltagsgeschäft, sondern da eher so sportlicher Impulsgeber bin im Hintergrund für die Ausbildungsphilosophie. Impulse gebe und im Trainingsmethodikbereich Impulse gebe. Genau.
Ausbildungsphilosophie, wie sieht die aus? Was ist das bei euch bei der Hertha?
Da muss man ein paar Jahre zurückgehen. Wir haben, ich weiß gar nicht genau, wann das war, 2020, 2021 so rum. Da kam Thomas Broich, den ja auch viele kennen werden, zu uns in den Nachwuchs. Und hat dort den Bereich Methodik quasi aufgebaut und hat eine Spielphilosophie entwickelt, Spiel- und Trainingsphilosophie für den Großfeldbereich. Das ist bei uns bei Hertha ab der U13. Und Und darauf, als das so sich alles gesettelt hatte und so klar wurde und sich das Bild vervollständigt hatte, hat halt der Verein und Thomas Broich die Entscheidung getroffen, das auch für den Kleinfeldbereich darunter zu adaptieren. Und da bin ich dann in dem Zuge zu Hertha gekommen, zusammen mit meinem Co-Autoren Gora Sen. Ja, also ich habe auch noch in der Zwischenzeit ein Buch über Nachwuchsfußball geschrieben, Denkfabrik Nachwuchsfußball, wie können wir es besser machen? Und als Folgeprojekt dieses Buches bin ich dann mit meinem Co-Autoren auch bei Hertha eingestiegen und seitdem auch nicht mehr weggegangen.
Du hast dich mit dem Nachwuchsfußball ganz allgemein auseinandergesetzt, auch mit dem Buch Denkfabrik Nachwuchsfußball. Was ist aus deiner Sicht die letzten Jahre, also der deutsche Fußball hinkt ja so ein bisschen oder krankt ja so ein bisschen daran, dass, was man sagt, wo sind unsere ganzen Talente hin? Klar, man hat Musiala, man hat Wirtz und so weiter, man hat ein paar sehr gute, Beutemader auch, aber trotzdem im internationalen Vergleich hat man das Gefühl, dass im Gegensatz zu Frankreich, Spanien, Italien so ein bisschen das hinterherhinkt. Aus deiner Sicht, woran liegt das? Wo liegen die Fehler?
Das ist natürlich jetzt eine große Frage, die man selbst in einem einstündigen Podcast nicht hinlänglich diskutieren kann. An der Stelle sei nochmal auf das Buch verwiesen, da haben wir ziemlich viele
Ja.
Reserven und Optimierungspotenziale entdeckt und dann eben auch beschrieben, zusammen mit Experten aus dem deutschen Fußball, wie wir es besser machen können. Grundlegend ist schon mal gut, dass wir insgesamt in Deutschland jetzt seit ein paar Jahren auch anerkennen oder die Situation akzeptieren, ne, und auch als Problem darstellen, medial, dass wir eben nicht genügend Talente in Deutschland entwickeln und wir dort unter unseren Möglichkeiten bleiben. Was vor allem heraussticht, ist, dass wir in der Spitze natürlich immer noch großartige Spieler haben, wie Wirtz oder jetzt dann auch Beutemade, der sich dahin entwickelt, oder Havertz in der Vergangenheit. Das heißt, es gibt diese Spieler, die auch schon sehr früh dann sehr weit sind und absolute Weltklasse-Spieler sind. Aber die Breite der Spitze, das ist unser großes Problem. Und wenn wir uns dort mit den anderen Nationen vergleichen, dann sehen wir einfach, dass wir gemessen an unserer Einwohnerzahl sehr, sehr wenig Talente herausbringen. Und das ist natürlich sehr, sehr vielschichtig. Ich stehe gerade so ein bisschen unter dem Eindruck der Basketball-Europameisterschaft. Und Basketball ist in Deutschland eine der wirklich wenigen Sportarten, in der Trend nach oben geht und nicht nach unten. Das heißt, diese kritische Phase, die wir gerade im Fußball haben, die haben wir nicht nur im Fußball.
Ja, auch
Ja,
im
die haben
Handball
wir
zum
eigentlich
Beispiel, ja.
bei allen olympischen Sportarten, also Sommersportarten zumindest, was man schön an der Entwicklung unseres Medaillenspiegels in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehen kann. Das heißt, der Trend zeigt ganz klar nach unten, außer eben beim Basketball. Ja, und was hat der Basketball gemacht? Im Basketball haben die Vereine Verantwortung für die Breite übernommen, also die Profivereine. Ja, und auch der Verband selbst hat ein sehr großes Augenmerk auf den breiten Basketball gelegt und auf den Breitensport allgemein. Ja, ich komme aus Berlin und wir haben hier den Profiverein Alba Berlin ansässig. Und Alba ist wirklich ein Vorzeigebeispiel, wie man sich als Profiverein für die Breite verantwortlich zeigen kann. Alba bewegt, glaube ich, in Berlin über 15.000 Kinder wöchentlich mit ihrem Sportprogramm. Das heißt, sie haben verschiedene Schulprojekte, gehen in die Kindergärten, in die Grundschulen mit ihren Trainern. Sie waren auch die einzigen, die in der Corona-Zeit damals ein Sportprogramm quasi online zur Verfügung gestellt haben und das genutzt haben, um Kinder in Bewegung zu bringen. Und ja, haben dadurch ganz, ganz vielen Kindern die Möglichkeit gegeben, sich sportlich zu entwickeln, den Weg zum Basketball zu finden, und haben sich dann die wenigen auch rausgepickt, die genetisch das mitbringen, was für Basketball eben nötig ist. Das ist ja im Basketball noch mal viel enger definiert als im Fußball. Und haben dadurch in den letzten Jahren sehr, sehr viele Profispieler entwickelt durch ihre Programme. Unter anderem eben auch die Wagner-Brüder, die jetzt die Nationalmannschaft anführen. Und ja, das ist eben ein Weg, wie wir es im Fußball auch machen müssen. Ich glaube, dass wir im Fußball in Deutschland ein riesiges Problem in der Breite haben, im Amateurfußball, im Kinder- und Jugendfußball. Und da brauchen wir mehr qualifizierte Trainer. Wir müssen dem Bewegungsmangel der Kinder irgendwie oder was entgegenwerfen. Und ja, wir müssen einfach auch dafür Verantwortung übernehmen. Und dann gibt es natürlich auch noch zahlreiche Themen, die dann eher auf der Ebene des akademiezertifizierten Fußballs stattfinden, also im industrialisierten Zweig des Fußballs. Genau, also es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Und wir müssen da auf jeden Fall einiges noch auf den Weg bringen in den nächsten Jahren.
Kann oder will die Hertha vielleicht sogar da jetzt mit dem Ganzen, was ihr angestoßen habt und was du mitbringst und so weiter, da eine Vorbildfunktion vielleicht im Fußball Deutschland irgendwann werden oder irgendwann sein?
Ich meine, Berlin ist eigentlich der Talente-Hotspot in Deutschland. Das liegt an vielen Dingen. Ich selber habe ja bei Hertha lange Zeit gespielt. Und was uns immer ausgezeichnet hat als Team, in meinem Jahrgang, aber auch in den Jahrgängen über mir und unter mir, war eben diese Heterogenität an Spielerpersönlichkeiten. Ja, also keiner spielt eigentlich gegen Berliner Teams gern. Ich habe es dann erlebt, als ich bei Hansa Rostock gespielt habe und auch als Trainer dort aktiv war. Ja, und die Mecklenburger Jungs, ich will nicht sagen, dass sie sich in die Hose gemacht haben, wenn sie dann gegen Berliner Teams gespielt haben, aber sie hatten schon einen ziemlichen Respekt, weil die Berliner Teams einfach eklig sind. Das sind alles gute Käfigzocker, es sind gute Dribbler. Sie haben eine gewisse Mentalität, auch wenn ich dieses Wort echt verabscheue. Ja, wahrscheinlich kann man es am besten mit diesem Wort beschreiben. Das ist etwas, was uns eben auszeichnet in Berlin. Und dadurch haben wir natürlich sehr, sehr große Möglichkeiten. Wenn man jetzt in die Bundesliga schaut oder in den Profifußball an sich, es laufen so viele Berliner Jungs rum, die gar nicht unbedingt bei Hertha gespielt haben und vielleicht auch gar nicht bei Union. Das heißt, wir haben auch in der Stufe direkt darunter, unter den Leistungszentren, haben wir ein unheimlich hohes Niveau. Wir haben Vereine wie Hertha Zehlendorf, wir haben Viktoria Berlin, BFC Dynamo, Tennis Borussia, die machen alle einen vernünftigen Job in der Jugend und entwickeln auch Spieler, die dann nicht mal in Nachwuchsleistungszentren ausgebildet waren und trotzdem dann in den Profifußball hochgehen. Das heißt, wir haben in Berlin tatsächlich die Möglichkeit, so eine Art Unikat zu werden und auch Vorbild für andere. Und da sehe ich meinen Verein in dem Sinne schon auch in der Verantwortung, dem zukünftig auch weiterhin und noch mehr gerecht zu werden. Ja.
Warum magst du das Wort Mentalität nicht? Nur in dem Zusammenhang oder?
Allgemein, Mentalität ist so ein Wort, das immer dafür her oder immer dann herhalten muss, wenn man sonst nicht anders beschreiben kann, woran es gelegen hat, dass man verloren hat, zum Beispiel. Ja, also ich weiß nicht, wie vielen Profimannschaften immer eine mangelnde Mentalität vorgeworfen wird, nur weil man entweder aus Mangel an Fachwissen oder ich weiß nicht warum, wenn man sonst nicht auf andere Dinge schieben kann, also wenn man nicht sagen kann, waren irgendwie schlecht taktisch eingestellt oder die Spieler sind nicht gut genug oder die Atmosphäre im Stadion, was weiß ich, ne? Also am Ende ist es irgendwie immer die Mentalität, die kritisiert wird und das ist aber nicht wirklich messbar. Also wie genau können wir Mentalität messen? Das
Ist
funktioniert
schwierig,
nicht. Das
ist
ist einfach
halt.
nur ein Eindruck. Und deswegen rede ich ungern von Mentalität, weil das so eine Ausrede dafür ist, einfach andere Dinge nicht zu sehen auf dem Spielfeld. Und genau. Aber wie du merkst, verfalle ich auch immer wieder dahin, dass ich auch dieses Wort nutze, weil es schwierig ist, andere Wörter zu etablieren dafür.
Schwierige Synonymfindung für das Wort Mentalität.
Ja. Genau, ich rede lieber in der Regel von Belastbarkeit oder von Fragilität, Antifragilität. Aber ja, das hat sich bisher noch nicht durchgesetzt.
Wie würde, wenn du dir das aufschreiben könntest und dann wünschen könntest, deine berufliche Laufbahn weitergehen? Was würdest du dir wünschen, wo es dich beruflich irgendwann hinströmen könnte?
Ja, also ich bin grundsätzlich eher ein Generalist und lasse mich da derzeit noch ein wenig treiben. Ich habe mir sehr, sehr viele Optionen aufgebaut in den letzten Jahren. Und dann wird die Frage sein, okay, welche Option cache ich dann ein, nachdem mein Medizinstudium vorüber ist. Das wird in so circa 2, 2,5 Jahren der Fall sein. Und ja, es ist tatsächlich noch komplett offen. Also meine Leidenschaft für den Fußball, konkret auch für den Nachwuchsfußball, die wird in den nächsten Jahren nicht verschwinden. Dafür ist einfach auch noch viel zu tun. Und mir ist das wirklich eine Herzensangelegenheit, dort den Nachwuchsfußball, den Kindern, den Familien einen besseren Weg ins Erwachsenenleben irgendwie zu bereiten. Und deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auch nach meinem Medizinstudium weiter im Nachwuchsfußball tätig zu sein und auch in prominenteren Rolle, als es derzeit der Fall ist. Also nicht nebenberuflich, sondern hauptberuflich. Und dann gibt es natürlich auch einen Grund, warum ich so lange Sport studiert habe und als Athletiktrainer gearbeitet habe und mich dann aber eben auch dafür entschieden habe, das nicht weiterzumachen und noch Medizin zu studieren. Und das liegt daran, dass mir aufgefallen ist, einerseits im professionellen Fußball, aber auch, ich glaube, das kann man ausbreiten auf den professionellen Sport allgemein, dass wir häufig zwei Säulen haben, zwei Bereiche, die noch besser miteinander vernetzt werden müssen. Und zwar ist es einmal die Säule der Athletik, ja, und der Leistungsfähigkeit, wo es darum geht, höher, schneller, weiter. Ja, diese Abteilungen in den Vereinen werden häufig geleitet von Sportwissenschaftlern, deren Ziel dann eben ist, ne, maximale Performance, nochmal 5 Kilo mehr bei der Kniebeuge draufpacken, nochmal ein paar Millisekunden beim Sprint rausholen und ein paar Zentimeter höher springen. Und das ist so der eine Bereich im Verein, der prominent vertreten ist. Und dann gibt es noch die medizinische Abteilung. Und die medizinische Abteilung, die wird dann häufig geleitet, nebenberuflich oftmals, von einem Sportmediziner, ja, der ist dann meistens ein Internist oder ein Orthopäde. In der medizinischen Abteilung zusammen mit den Physios geht es eben um Gesunderhaltung, auch um Rehabilitation und eben darum, vielleicht mal ein bisschen weniger zu machen. Ja, und nicht an der maximalen Leistungsfähigkeit zu schrauben, um einfach sicherzustellen, dass die Spieler fit bleiben. Und das sind ja Dinge, die müssten eigentlich Hand in Hand gehen. Ja, aber das Verständnis ist nicht so, ist häufig nicht so sehr da, ja, für die jeweils andere Seite. Ja, das heißt, wir haben Konflikte zwischen Athletiktrainern und den Ärzten, zwischen Physios und den Athletiktrainern. Und dann gibt es ja auch noch das, sage ich mal, Core-Trainer-Team, der Fußballtrainer, also der Cheftrainer und seine Co-Trainer und die Analysten und so, die dann auch nochmal eine gewisse Vorstellung davon haben, wie Training abzulaufen hat natürlich und wie die Belastung auszusehen hat. Und ich bin der Überzeugung, dass es jemanden braucht, der eben aus so einer generalistischen Position heraus, aus allen Bereichen gewisse Kenntnisse, über gewisse Kenntnisse und Kompetenzen verfügt und dann eben der Mittelsmann oder die Mittelsfrau sein kann, um eben sicherzustellen, dass wir alle Ziele erreichen. Ne? Also, dass wir, ne, höher, schneller, weiter, dass wir dem gerecht werden, dass wir dabei aber fit bleiben und dass wir vor allem in enger Absprache mit dem Trainerteam interdisziplinär zusammenarbeiten und das Beste für das Team und das Beste für die einzelnen Spieler machen. Und das ist, glaube ich, da werden mir viele Athletiktrainer und auch Ärzte zustimmen, wenn ich sage, dass das derzeit im Fußball ja nur in wenigen Vereinen wirklich gut läuft. Das ist natürlich etwas, was ich mir für meine berufliche Zukunft sehr, sehr gut vorstellen kann. Einerseits im Nachwuchs, vielleicht auch irgendwann im Profifußball. oder in einer anderen Sportart und professionellen Bereich. Genau, und da lasse ich mich noch etwas treiben. Ich habe noch ein bisschen Zeit, um mir das zu überlegen. Und ja, hab da aber auch total Bock drauf.
Also eigentlich so ein perfekt kombiniertes und arbeitendes Dreieck am Ende.
Genau.
Dass einer in der Mitte dieses Dreiecks, und wenn man es zu visualisieren versucht, der Koordinator von den dreien ist und auch der Ansprechpartner, um das dann am Schluss sehr gut zu koordinieren und
Genau.
abzustimmen dann, ja.
Genau. Weil ich meine, wie oft kommt es vor, dass der Profitrainer, der ja ja, sehr, sehr kurzfristig immer abgerechnet wird, dass der Entscheidungen trifft, einfach nur um seinen Arsch zu retten, um das mal so flott zu sagen, die weder im Sinne der medizinischen Abteilung noch im Sinne der Fitnessabteilung sind und schon gar nicht im Sinne des einzelnen Spielers sind, aber eben dann ein Risiko eingegangen wird bei Spielern, die eigentlich nicht spielfit sind, die dann trotzdem reingeworfen werden, weil sie
Ja.
eben eine höhere fachliche Qualität haben, dann also besser auf dem Platz sind als andere. Und ich glaube, dass Vereine Leute brauchen, die das langfristige im Blick haben, auch in so einem kurzfristigen Geschäft wie dem Profifußball. Und diese Rolle könnte das eben abdecken, ja.
Ja. Und gerade dann auch jungen Talenten, die, wenn sie sich schwer verletzen, Florian Wirtz hatte mal so eine schwere Verletzung mit Kreuzbandriss, dass man so jungen Talenten dann auch die Zeit gibt und sagt, du darfst und sollst dir die Zeit zur Regeneration nehmen und eben auch, wie du sagst, dem Trainer dann auch sagen, hey, du musst jetzt XY Wochen oder Monate eine andere Lösung finden, damit er sich wieder so gut regenerieren kann und dann in im halben Jahr wieder fit genug ist und nicht zu früh aufs Feld geht und dann sich wieder verletzt. Das macht ja dann auch keinen Sinn.
Oh, du hast natürlich sehr, sehr viele Einflüsse, sowohl im Profifußball als auch im Nachwuchsfußball von außen. Und da braucht es sicherlich einen starken Mann oder eine starke Frau, die das eben dann auch vom Spieler weghalten können, ein Stück weit. Und ja, die Entscheidungsmacht haben, das zusammen mit dem Spieler dann auch anzugehen. Also gerade auch im Nachwuchsfußball ist es unheimlich wichtig, dass Spieler verletzungsfrei bleiben. Also verschont bleiben von diesen starken Verletzungen, die zu einer mehrmonatigen Ausfallzeit führen. Ne, so ein Kreuzbandriss mit 13, 14, 15, 16, 17 ist ein wirklicher Karrierekiller für viele, weil du einfach dann über eine lange Zeit raus bist. Dann brauchst du auch eine gewisse Zeit, um wieder reinzukommen. Also ich kenne das selber von mir. Ich hatte zwar keinen Kreuzbandriss, aber ich hatte auch mit langwierigen Muskelverletzungen vor allem zu kämpfen. Und wenn du dann auf den Trainingsplatz zurückkommst, fühlst du dich die ersten 2, 3, 4 Wochen wie der schlechteste Spieler der Welt. Oder zumindest wie der schlechteste Spieler in dieser Mannschaft. Ja, weil, ne, es passiert so viel in der Zwischenzeit. Die anderen Kinder und Jugendlichen nehmen die Entwicklungsschritte, weil die Spielzeit haben. Und du selber bist über Monate raus gewesen und hast so viel verpasst und musstest dann so viel wieder neu aufbauen. Das sind ja starke Karriererückschritte. Und das muss präventiv schon verhindert werden. Ne? Das wird natürlich nie möglich sein, und alle Verletzungen zu verhindern.
Ja.
Aber das muss das Ziel sein. Ja? Wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir aus dem Trainingsreiz, den wir setzen, also aus den 2 Stunden am Tag, in denen wir trainieren, wie können wir daraus das Maximale rausholen? Ja? Und da müssen wir eben präventiv schauen, dass wir die restlichen 22 Stunden am Tag so gesund wie möglich verbringen und unseren Körper in die Lage versetzen, den Trainingsreiz zu verarbeiten und sich daran anzupassen, um besser zu werden und eben nicht schlechter zu werden durch den Trainingsreiz. Und da ist natürlich viel Eigenverantwortung auch der Spieler gefragt, aber wir als Vereine und wir dann als diese Directors oder Koordinatoren oder wie immer auch die Position dann genannt werden soll. Wir müssen dann wirklich zusehen, dass das eben auch passiert und dass wir den Kindern, Jugendlichen und Familien vor allem so viel Unterstützung wie möglich geben.
Der Nachwuchsfußball hat ja die letzten 25 Jahre eine extreme Entwicklung gemacht, gerade mit den NLZs, die aufgebaut wurden, in praktisch, wir sagen, fast jedem Profiverein in Deutschland. Wie siehst du diese Entwicklung hin zu diesen NLZs, die ja, also nach, wenn ich mir das richtig vorstelle, so wie ein Sportgymnasium oder so eine Art so in dem Art funktionieren, dass du da auch wirklich auch deine ausbildungstechnische, schulische Sachen machen kannst und da eigentlich mehr oder weniger lebst eine gewisse Zeit lang. Findest du das gut, dass man das diesen Weg gegangen ist, oder hättest du an manchen Stellen was anders gemacht?
Beides. Also diese Entwicklung hin zu den Nachwuchsleistungszentren Anfang der 2000er Jahre war enorm wichtig und richtig. Und auch, muss man ganz klar sagen, das Fundament und der Grundstein für unsere großen Erfolge mit der Nationalmannschaft im Zeitraum von 2006, 2008 bis 2016, wo wir ja eigentlich bei jedem großen Turnier als Deutschland in den Halbfinals vertreten waren, 2014 in Brasilien sogar Weltmeister wurden, U21-Titel gewonnen haben, U17-Titel gewonnen haben. Also das war schon die Grundvoraussetzung dafür. Und deswegen damals der absolut richtige Schritt, den Jugendfußball zu professionalisieren und die Profivereine in die Pflicht zu nehmen dafür. Ja, inzwischen muss man natürlich sagen, dass wir ein Level erreicht haben, in dem aus diesem Segen vielleicht auch ein Fluch wurde. Ja, also weil dieses System hat sich ja immer weiterentwickelt, es wurden immer mehr Ressourcen reingesteckt, finanziell, personell, infrastrukturell. Und inzwischen hat sich eben so ein System gebildet, das natürlich auch viele Schwächen aufweist. Ja, also dieser Nachwuchsleistungsfußball, den wir damals vor Augen hatten, der hat sich an einen Punkt entwickelt, wo er eben auch wirklich hinderlich sein kann für die Kinder. Du hast jetzt von den Sportgymnasien geredet. Es ist schon so, dass alle Vereine, die ein LLZ haben, also oder ein LZ haben, ein Leistungszentrum haben, die müssen angebunden sein an eine Sportschule. Und wie diese Kooperation mit der Sportschule aber aussieht, das ist nicht klar definiert. Ja, das heißt, da haben die Vereine auch so ein bisschen selber Spielraum. Und dann ist natürlich die Frage, wie gestaltet man das für die Kinder? Ich selber bin auf keine Sportschule gegangen. Es lag aber daran, dass ich einige Klassen übersprungen hatte als Schüler und sehr, sehr früh dann auch meine Abschlüsse gemacht habe und deswegen in einer Sportschule nicht die entsprechende akademische Förderung bekommen hätte und auch dann in den Zeiträumen, wo man hätte trainieren können, dann mit den Spielern zusammen trainiert hätte, die 2, 3, 4 Jahre älter waren als ich. Das hatte aus sportlicher Perspektive dann auch nicht so viel Sinn gemacht. Und im Nachhinein bin ich wirklich froh, auf eine normale Schule, auf ein normales Gymnasium gegangen zu sein, weil ich die Welt außerhalb des Fußballs, des Jugendfußballs auch voll mitbekommen habe. Also ich habe gesehen bei meinen Klassenkameraden, bei meinen Freunden, wie, sag ich mal, so ein normales, kindliches, jugendliches Leben aussieht und durfte auch daran teilhaben und hatte eben auch ganz, ganz enge Freundschaften außerhalb des Sports. Ne? Wenn du heute in ein Nachwuchsleistungszentrum gehst, vielleicht sogar auf dem Internat wohnst, wenn du ein bisschen von weiter weg kommst, dann gehst du auf die Sportschule, bist dort in einer Klasse mit 10 deiner Mitspielern, dann hast du, also du erweiterst nicht wirklich deinen Horizont dadurch, sagen wir mal so.
Ja.
Ja, und dann ist es auch so, dass heute natürlich das Leben dieser Jungs noch viel strenger getaktet ist, als mein Leben es damals war. Also ich habe 2016 aufgehört. Das sind schon Dinge, wo ich sage, da müssen wir uns echt überlegen, wie wir den Spielern und den Kindern wieder ein bisschen mehr Freiraum geben können, wie wir die Eltern dabei unterstützen können, die Kinder gut zu begleiten und wie wir es schaffen können, diese Atmosphäre, diese aufgeladene Atmosphäre im Leistungs- oder Nachwuchsleistungsfußball wieder so ein Stück weit herunterzuschrauben. Und da sind tatsächlich alle Player gefragt, Vereine, Verbände, Trainer, Berater, Ausrüster, Scouts. Wir haben in unserem Buch den Claim, Scouting schlägt Ausbildung. Das ist der Fall in Deutschland. Keiner oder wenige sind wirklich an langfristiger Ausbildung interessiert, wenige Vereine. Die meisten holen sich einfach jedes Jahr die neuen besten Spieler dazu aus dem definierten Scouting-Umkreis. Das ist bei einigen Vereinen vielleicht wirklich nur die Stadt, in der sie wohnen. Bei anderen Vereinen ist es ganz Europa. Und das ist natürlich allgemein für die Ausbildung im deutschen Fußball nicht wirklich gut, wenn die Vereinsinteressen auch die nationalen Interessen überwiegen. Jetzt führe ich natürlich so ein bisschen aus, aber ich will einfach so viele Themen wie möglich irgendwie in den Raum werfen, um auch die Zeit zu nutzen und die Optimierungspotenziale darzustellen. Wenn wir uns die Youth League Teams angucken in den letzten Jahren, das heißt unsere U19 Teams, die an der Champions League der Jugend der U19 quasi teilgenommen haben und das in den europäischen Vergleich setzen, dann sehen wir, dass unsere Teams, das sind in der Regel Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Bayern, vielleicht mal Frankfurt oder so gewesen, dass die einen exorbitant hohen Anteil an Legionären schon haben. Also an Spielern, die gar nicht spielberechtigt für Deutschland sind, weil wir sie aus Dänemark, aus Italien, aus Frankreich, woher auch immer, aus den Niederlanden halt herholen oder auch aus der Schweiz, weil wir eben unser Scouting schon inzwischen so ausgeweitet haben, dass es überhaupt kein Problem ist, jemanden für eine wirklich signifikante Summe mit 15 Jahren abzuwerben aus dem Ausland. Das ist natürlich für den Verein also eine Gleichung oder eine Rechnung, die Sinn macht oder die Sinn ergibt, ne? Also
Ja, klar.
wenn du einen Spieler holst oder fünf Spieler holst aus dem Ausland, die kosten dich jeweils irgendwie 1 Million so oder 2 Millionen im Gesamtpaket und davon verkaufst du am Ende nur einen Spieler irgendwie für 20 oder 30 Millionen, dann hat sich's am Ende
Schon gelohnt.
finanziell wirtschaftlich total gelohnt. Und das ist der Fokus der Vereine natürlich für die deutschen Nationalmannschaften, also U-Nationalmannschaften und dann auch für die Nationalmannschaft im Herrenbereich. Ist es natürlich total blöd, wenn auf der höchsten Plattform, also Jugend Champions League, 25% der Mannschaft gar nicht spielberechtigt für Deutschland sind. Es gab auch schon noch extremere Spiele, wo, glaube ich, von den 11 Startspielern 6 aus dem Ausland rekrutiert wurden. Das ist für den deutschen Jugendfußball überhaupt nicht gut. Und da ist eben auch dieses Problem im Übergangbereich, ne? Wie kriege ich meine talentierten Spieler in den Profifußball rein? So auf jeden Fall nicht.
Ja, und dann hast du noch das Problem, was ja völlig legitim ist, aber für den Vereine danach und für die Nationalmannschaft das Problem. Spieler wie Can Uzun, die zwei Staatsbürgerschaften haben und die sich dann für die Türkei entscheiden und gegen Deutschland. Das ist ja, ist er ja, er ist jetzt nur ein Beispiel, das gerade in den Sinn gekommen ist. Da gibt es ganz viele Beispiele in der Vergangenheit. Der Sohn von Jürgen Klinsmann zum Beispiel, der hätte theoretisch auch für Deutschland spielen können. Und so gibt es ein paar Beispiele. Und wenn man da, eben wie du das gerade ausgeführt hast, das Problem an der Wurzel nicht versucht zu ändern, dann kann man oben an der Spitze auch irgendwann nichts mehr ändern. Das
Ja,
ist so,
bei
ja.
diesen Spielern, das muss man nochmal ein bisschen differenzierter betrachten, jetzt zu meinem vorherigen Vergleich, das ist natürlich was anderes, ne? Wenn die Kinder hier aufwachsen, wir haben einen
Ja,
relativ
genau.
hohen Anteil an Kindern, die Migrationshintergrund haben, wenn die sich am Ende zwischen zwei Nationalitäten oder zwei Nationalmannschaften entscheiden können und sich dann am Ende für diejenige entscheiden, die eben nicht Deutschland ist, dann ist das sicherlich zu akzeptieren und vielleicht auch gar nicht immer in der Macht der Vereine.
Ja, klar.
Das sind dann vielleicht auch gesellschaftliche Fragen, ne? Wie gehen wir in Deutschland mit diesen Menschen um? Was haben wir für ein Klima im Land und so? Das sind dann alles Dinge, die darauf eben noch Einfluss nehmen. Wir haben in Berlin auch so ein Beispiel jetzt in jüngerer Vergangenheit gehabt, Ibo Maser, den wir, glaube ich, mit 10 Jahren oder so in unseren Verein bekommen haben, der die ganze Jugend durchlaufen ist. Und dann mit 17 schon zum Stammspieler bei uns in der Herrenmannschaft, in der Profimannschaft avancierte und sich jetzt eben für Algerien entschieden hat, weil er gesehen hat, okay, er ist ein Zehner und in der Nationalmannschaft spielten Musiala und Wirtz, die beide nur ein paar Jahre älter sind, also sehr, sehr lange vor ihm sitzen würden wahrscheinlich. Dann gibt es auch noch so jemanden wie Paul Wanner, dem man vielleicht noch mehr zutraut als ihm in der jetzigen Phase. Und dann sagt er halt, okay, ich will trotzdem schon auf internationalem Niveau Spiele machen und will an Weltmeisterschaften teilnehmen und an Kontinentalmeisterschaften und so. Und deswegen spielt er jetzt eben für Algerien und nicht für Deutschland. Also es sind eben auch Überlegungen, die man anstellen muss. Das wäre bei Can Uzun vielleicht sogar ein ähnlicher Hintergrund, weil man ja auch gesehen hat, wenn die Spieler wirklich so richtig gut sind, also schon so früh absehbar ist, dass sie wirklich absolute Weltklasse-Spieler sind, das ist ja nur bei den wenigsten der Fall, dann entscheiden sie sich auch häufig trotzdem für Deutschland, bei Deutschland natürlich dann schon, damit hast du dann schon nochmal auch mehr Chancen, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, als wenn du es vielleicht mit der Türkei versuchst oder so. Ne? Also da spielen so viele Dinge rein. Ich glaube, ich kann nicht sagen, ob sich die Verbände dort in diesen Fällen, die wir jetzt gerade besprochen haben, immer genügend Mühe gegeben haben. Das kann ich von außen nicht sagen. Ich gehe einfach mal davon aus, ich sehe das Positive, dass sie das gemacht haben und dass manchmal das auch dann einfach nicht abzuwenden ist, dass die Spieler dann für ihre andere Herkunft entscheiden. Aber wie gesagt, die sind eher weniger das Problem. Klar, da gehen uns auch ein paar Talente flöten.
Aber weiter unten fängt das Problem schon an.
Genau.
Ja. Was fasziniert dich so sehr am Nachwuchsfußball, an dem, was du jetzt in dem Bereich, wo du arbeitest, wo du sagst, dass du sagst, das finde ich so genial und das gibt mir so viel, deswegen will ich da meinen Weg gehen. Was ist es essentiell? Sind es die jungen Spieler, die jungen Kinder, jungen Teenager, die einfach nochmal ein bisschen anders, mit dem man anders kommunizieren kann oder muss, aber auch die einem etwas anderes zurückgeben, eine andere Art als die Erwachsenen dann vielleicht später?
Ja. Also ich habe auch im Herrenfußball natürlich Erfahrung gesammelt, einerseits als Spieler, aber auch für relativ kurze Zeit als Trainer. Und das ist schon, nochmal was anderes, was eigentlich komplett anderes. Ja, die Dankbarkeit, die dir von den Jugendspielern und auch von ihren Eltern entgegenschwappt, das ist schon ein enormes Gefühl und ein Gefühl, das dich eben auch dazu bringt, das immer weitermachen zu wollen. Also es gibt dir so viel zurück, weil du junge Menschen auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben begleiten kannst und dafür sorgen kannst, dass sie zu einem wertvollen Teil unserer Gesellschaft werden. Also auch so ein bisschen bigger picture gesehen, es geht ja nicht nur darum, die Spieler fit für den Profifußball zu machen, sondern es geht in erster Linie darum, die Menschen dahinter zu entwickeln, hinter den Spielern, und sie mit einem vernünftigen moralischen Kompass und Wertegerüst auszustatten und einfach korrekt mit ihnen umzugehen und ihnen Chancen zu geben. Und das finde ich, ist ein unheimlich sinnstiftender Teil dieser Arbeit. Und deswegen kann ich mir auch weiterhin vorstellen, auch mein Leben lang im Nachwuchsfußball zu arbeiten. Warum nicht? Mhm. Das Thema Gesundheit, das so mein spezielles Thema ist, das betrifft natürlich aber nicht nur Sportler, es betrifft nicht nur Kinder und Jugendliche, es betrifft auch Erwachsene und Nichtsportler. Mhm. Deswegen ist der Bereich, in dem ich mich tendenziell sehe oder für den ich mich ja jetzt auch ausgebildet und qualifiziert habe, das ist ein insgesamt sehr sinnstiftender Bereich. Mhm. Genau.
Ist die Hertha dein Verein? Hast du den schon immer im Herzen getragen oder trägst du insgeheim eigentlich einen anderen Fußballverein im Herzen?
Nee, tatsächlich, Hertha ist mein absoluter Herzensverein, in Klammern leider. das muss man manchmal, glaube ich, so sagen. Nein, ich bin mit 7 Jahren zu Hertha BSC als Spieler gekommen. Ich bin in Berlin-Spandau aufgewachsen. Mhm. Meine ganzen Schulfreunde aus Spandau sind ebenfalls totale Hertha-Fans von Beginn an. Wenn du im Westen Berlin aufwächst, dann bist du einfach Herthaner. Das hat mich seitdem auch nicht losgelassen. Ne? Das ist halt eben auch ein Wert, der irgendwie über den Fußball vermittelt wird, so diese Loyalität, diese Vereinsliebe, komme was wolle. Und es ist auch so, dass ich seit 2009, glaube ich, also seit 2010, habe ich eine Dauerkarte als Fan, auch wenn ich dadurch, dass ich lange dort gespielt habe und auch jetzt seit längerem wieder Mitarbeiter bin, eigentlich für jedes Spiel irgendwie auch eine Karte so kriegen würde, entscheide ich mich jede Saison aufs Neue, wieder eine Dauerkarte mir zu holen, weil ich einfach ich mag das Olympiastadion, ich bin ein paar Wurzeln irgendwie auch in der Fanszene. Der Verein strahlt eine Faszination aus, trotz aller Misserfolge in den letzten 15 Jahren, muss man ja schon fast sagen. Es gab wenig gute Zeiten. Das heißt, ich bin sehr leidensfähig oder wir sind sehr leidensfähig als Hertha-Fans. Aber das ist eben das eine und ich glaube, auch im professionellen Setting musst du das auch trennen von dem, was sozusagen dann beruflich zukünftig ansteht. Deswegen spielt das, dieses Fansein und diese Liebe zum Verein in meinen beruflichen Entscheidungen keine Rolle, sollte es auch nicht, weil du dann auch einfach ja, in deinem Beruf falsche Entscheidungen vielleicht auch triffst. Von daher versuche ich das sehr strikt voneinander zu trennen. Und als ich zum Beispiel nach Rostock gewechselt bin, Hansa Rostock, Hertha BSC ist jetzt nicht die größte Freundschaft unter den Fans. Das heißt, auch dort habe ich schon früh gelernt, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ich habe sau viele Freunde gewonnen in Rostock. Ich finde den Verein fantastisch, also wirklich fantastisch. Ich habe da eine richtig gute, schöne Zeit gehabt. Es war, ich habe dort ja, eine familiäre Atmosphäre kennengelernt, die ich vorher nicht erlebt hatte bei Hertha. Und deswegen ja, hab ich auch da einfach unheimlich viel rausgenommen und würde nie aufgrund meines Fanseins eine falsche Entscheidung treffen wollen.
Also wenn die Eisernen aus dem Osten Berlins dich mal anfragen würden in Zukunft für einen Job, würdest du nicht grundsätzlich nein sagen?
Das ist natürlich jetzt die ultimative Frage. Die möchte ich an der Stelle, glaube ich, gar nicht beantworten. Das wird man dann
Ist
sehen.
verständlich, ist verständlich. War
Meine
auch
Kommentare.
ein bisschen gemeine Frage,
Ja.
sorry. Aber ich musste sie stellen, ich musste sie stellen. Zum Schluss möchte ich gerne noch fragen, hast du für dich ein Lebensmotto, ein Credo, irgendwas, was du an das du dich hangst, wenn du mal, wenn es mal schwierig wird? Hast du das für dich irgendwie entwickelt oder mal gesehen oder so oder eher weniger?
Ich folge seit einigen Jahren dem Credo Sinn vor Zweck. Und das ist auch etwas, das ich in den Fußball hineinbringen möchte und auch, das beschreiben wir auch in unserem Buch, der Denkfabrik. Das sind einfach Botschaften, die ich oder wir in die Köpfe der Trainer und der Spieler und der Familien einmassieren möchten. Es muss nicht immer alles einen Zweck haben. Ja, wir müssen Fußball nicht als Karrieremöglichkeit nur sehen. Weder als Spieler noch irgendwie im Trainerbereich. Und ich bin inzwischen jemand, der sich schwer tut, konkrete Ziele zu benennen in der Zukunft. Ja, also ich versuche wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Ich bin nicht teleologisch unterwegs und sage, alles, was ich mache, muss jetzt genau darauf hinauslaufen. Also ich habe da nicht so einen engen Blick. Deswegen auch vorhin die Frage, was ich mir beruflich zukünftig vorstelle. Ich lasse mich da wirklich treiben. Ich baue mir ein vernünftiges Fundament. Ich mache das, was mir Spaß macht. Und das sind durchaus sehr, sehr viele Dinge. Also ich bin ja sehr vielschichtig auch unterwegs. Und schaue einfach, was sich am besten anfühlt, was meinem Sinn Empfinden dann am meisten entspricht und werde dem dann auch nachgehen. Und das ist vielleicht so das Credo, das ich habe, nicht auf ein einzelnes Ziel irgendwie sich fokussieren, sondern ja, immer schauen, was macht einem am meisten Spaß, was erfüllt einem am meisten und dem Sinn nachgehen und nicht nur einem reinen Zweck.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Leo, vielen, vielen Dank, dass du hier bei Sportsfreunde dabei warst, dass wir so ein bisschen über dich und deine Karriere und deine Ansichten auf den Fußball, Nachwuchsfußball, ein bisschen eingehen konnten. Hat mir viel Spaß gebracht und hat mir auch das eine oder andere zum Nachdenken gegeben. Und ich wünsche dir beruflich und privat alles Gute weiterhin. Toi, toi, toi im Studium. Und ja, vielen Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank und dir auch alles Gute. Mach's gut.
Ein Mord auf offener Straße. Zahlreiche Zeugen und ein klarer Ablauf. Und trotzdem ist bis heute nicht endgültig geklärt, wer Tupac Shakur erschossen hat. Was Rache, was ein Auftrag oder ein Machtkampf im eigenen Umfeld. Die Spuren führen in alle Richtungen. Zu Gangs, zu Rapstars, zu den mächtigsten Männern der Musikszene. Und genau das ist das Problem. Nicht zu wenige Hinweise, sondern zu viele. Und eine Welt, in der niemand spricht. Das ist der Fall Tupac Shakur und den bearbeiten wir in der neuen Folge von Tatort Musik. Überall, wo es Podcasts gibt.